Diesmal haben wir ein ganz schmales Buch. Das letzte Mal war es das größte Buch aller Zeiten. Diesmal ist es wohl das dünnste Buch, was wir je im Thomasius Club hatten. Und das ist ein Buch, das das Bemühen eigentlich gar nicht nötig hat, weswegen wir hier immer zusammenkommen, nämlich die Inhalte transparent, durchsichtig und verständlich zu machen. Dieses Buch ist schon durch und durch verständlich. Und allgemein, wir werden unser Bemühen also heute darauf richten, in die umgekehrte Richtung zu arbeiten und das vielleicht eher etwas unverständlicher, schwieriger, fragwürdiger erscheinen lassen. Bitte, Claudia Albert.
Ja, auch einen schönen guten Abend. Die drei weiteren heiligen Ansagen. Die eine ist inzwischen überflüssig, bitte hier nicht rauchen. Die zweite ist auch überflüssig. Wir haben nämlich heute kein Saalmikrofon. Das Publikum darf also auch keine Fragen stellen. Schwer begeistert. Und die dritte ist aber nicht überflüssig. Wir danken unserem Sponsor der Unibuchhandlung und verweisen darauf, dass dieses leichte und elegante Buch dort hinten auch käuflich zu erwerben ist. So, zwei Einstiegsfragen. Ich habe ja dieses Titelbild, dieses sehr schöne, nochmal vergrößert. Und eigentlich habe ich mir dann überlegt, dass dieses ja sehr romantische, friedliche Bild überhaupt nicht zu diesem Buch passt. Und zweitens, warum heißt der Untertitel eine Rehabilitierung? Ich finde eher, dass, was Sie da schreiben, ist eine Problematisierung.
Für die Titel sind in hohem Maße die Verleger zuständig. Und in diesem Fall wälze ich die Verantwortung, sowohl was das Bild als auch was den Untertitel betrifft, ein Stück weit auf den geschätzten Verleger ab. Der Haupttitel nicht, der ist also durchaus
schwer verzichtbar.
Von mir so gewollt. Der Untertitel ist, er ist als Notlösung nachher einfach durchgegangen. Er sollte natürlich in dem Verlagsprogramm eines bewirken. Er sollte nicht den Eindruck machen, jetzt gibt es eine Riesenschelte. Und da wurde eher favorisiert, das Gegenteil ein bisschen in den Vordergrund zu schieben, nämlich die Berechtigung, über Heimat nachzudenken und nicht von vornherein zu sagen, wer das überhaupt tut.
Sind Sie
ist
denn
eigentlich ein Nationalist, ist einer, ist ein Altschlesier, ist ein Revanchist, etc.
Sind Sie denn sonst eher bekannt fürs Schelten und musste das jetzt unterstrichen werden, dass Sie mal was verteidigen? Oder?
Das hat zu tun gehabt mit dem Gesamtprogramm des Verlags, bei dem man nach Einschätzung des Verlegers, wenn das Stichwort Heimat fällt, eher das Gefühl hat oder eher die Assoziation aufkommt, in diesem Verlagsprogramm kann das nur eine ganz schwere Schelte und Niedermache sein.
Aber ist das nicht eigentlich ein Kampf, der lange gekämpft ist? Denn ich erinnere daran, wir haben inzwischen ja Fernsehserien gehabt, mehrteilige mit dem Titel Heimat. Wir haben diese Langzeitbeobachtung, die Kinder von Golzow. Also warum machen Sie sich das, selbst wenn der Verleger das meint, zu eigen? Und warum kommen Sie nochmal mit diesem ganzen Nationalismusvorwurf? Also das ist doch, glaube ich, überholt inzwischen, oder?
Meinem Eindruck nach nicht. Sonst hätte ich es ja nicht getan. Ich denke, dass das Verhältnis von Heimat und Nation nach wie vor ein heikler Gegenstand ist. Ich denke, dass es nach wie vor einen hochproblematischen Nationalismus gibt, dass dieser Nationalismus sich vielfach mit dem Wort Heimat verbindet, Vermengungen veranstaltet, als sei Heimat, Nation, Grundwerte, Nationalstolz etc. so ungefähr ein und dasselbe. Ich habe da ein paar exponierte Zitate zu diesem Thema gebracht von führenden Politikern. Also ich denke nicht, dass das nur der Schnee von gestern ist.
Sind denn für Sie als Philosoph Politiker wichtig?
Ja, sonst könnte ich die Philosophie aufgeben.
Ja, das ist ja interessant. Also Sie schreiben am Anfang so dringlich, ja, also Ihr verantwortungsvoller Gebrauch, das ist die Vokabel Heimat und die Worte Freiheit und Gerechtigkeit, wird umso dringlicher. Und dann, es gibt keinen vernünftigen Grund, das Wort Heimat aus der deutschen Sprache zu tilgen. Es wird vielmehr Zeit, sich ihm erneut zu stellen. Nun gut, das sind einleitende Sätze, die einen in das erste Kapitel schleudern sollen. Und dann liest man das ja auch gerne und es ist ja auch sehr gut geschrieben, das ist gar keine Frage. Aber die Dringlichkeit, die Sie beschwören, hat sich bei mir auch nicht eingestellt. Ich habe auch nicht, also ich habe mich immer gefragt, was beschäftigt ihn jetzt? Schon natürlich das, was Sie eben sagte, die falsche Besetzung, die Inanspruchnahme von nicht differenziert denkenden Leuten, von solchen Begriffen, das schon, das ist ja ein alter philosophischer Kampf gegen den Missbrauch der Worte und da wollen Sie einen guten Gebrauch retten, aber ansonsten sind Sie ja nicht sehr empirisch, also Sie sind auch nicht sehr kulturwissenschaftlich gebildet in diesem Buch, weil Sie zum Beispiel Edgar Reitz überhaupt nicht erwähnen und auch Eduard Spranger nicht, der über die Heimat geschrieben hat und viele, viele andere nicht. Es ist ein sehr eklektischer Kanon von Autoren, sogar die Zeit wird zitiert, der da vorkommt und das Ganze vermittelt dann eben das Gefühl, das könnte eben auch gut in der Zeit erscheinen. Die Zeit ist für mich eine Zeitung, die man nur im Lehnsessel kurz vorm Müdigkeitsanfall lesen kann.
Ich frage mich bloß, warum Sie das dann hier zum Thema gemacht haben, war ja Ihr Vorschlag.
Nee, wir nehmen ja immer das neueste Buch, ja.
Naja, das andere wäre ja auch gar nicht so steinalt gewesen, das vorletzte.
Ja. Aber, ist das besser, ja?
Anders. Aha. Aber ich habe ein Essay geschrieben und kein Kompendium. Und daran lag mir auch. Und ich wüsste nicht, wie Essays anders als eklektisch sein könnten. Ja, und da fehlen viele, viele, die sich zu dem Thema verbreitet haben. Und das gehört zu einem Essay, dass da viele, viele Autoren fehlen.
Aber dann
beim Essay, ja. Finde ich nicht ehrenrührig.
Nee, das war auch gar nicht der Punkt.
Ach so. Naja. Schien mir ein bisschen so.
Ja, na gut, ich stelle ja Fragen, damit Sie Antworten geben. Ja. Ich würde noch mal weiterfragen. Ein Essay trägt sich selbst durch eine bestimmte Gedankenentwicklung, oder?
Wenn es gut geht, ja.
Ja. Und er korrespondiert mit Gedanken, die im Leser vielleicht in ungeordneter Form auch vorhanden sind. Er versucht sie ein bisschen zu ordnen, so wie ein Magnet, den man vorbeiführt und dann richten sich die Eisenspäne aus.
Günstigstenfalls, ja.
Also doch ein pädagogischer Nebengedanke drin?
Den habe ich eigentlich immer, wenn ich schreibe. Also wenn ich nicht irgendwie was mitteilen wollte und versuchen wollte, bestimmte Dinge transparenter zu machen, als sie im Alltagsbewusstsein sind, dann müsste ich den Griffel nicht in die Hand nehmen.
Ja, ich würde gerne auch auf diese inhaltliche Logik kommen, denn das ist ja schon eine Progression. Es fängt an mit Kindheit, dann kommt Nation, dann kommt Globus und dann kommt Heimatkunde. Das ist ja schon offenbar eine aufsteigende Linie, oder? Oder eine Komplexität, eine Steigerung von Komplexität.
Ja, letzteres vielleicht eher. Mit der aufsteigenden Linie ist das so eine Sache. Nicht? Vom puren Wort her würde man sagen, welch ein Rückfall nach Globalisierung von Heimatkunde zu sprechen. Und wahrscheinlich wollten Sie die Frage auch stellen. Ne? Da kommt es dann eben drauf an, was man unter Heimatkunde versteht und dass damit nicht gemeint ist, die Form von Heimatkunde, die die nähere Umgebung, sagen wir mal, zu einem Idyll erhebt und sagt, wie schön ist es hier bei uns in der Umgebung.
Ich glaube, das Fach Heimatkunde hat wohl unter den Anwesenden niemand mehr gehabt. Aber
doch, ich.
Ja, doch. Ach, pardon.
Ja, ja.
Ich kenne das nur als Sachkunde.
Naja, ich meine, das war natürlich absichtlich, dass ich dieses antiquierte Wort aufgenommen habe, um zu versuchen, ihm einen etwas anderen Sinn zu geben.
Können wir vielleicht, bevor wir zu dem letzten Punkt kommen, nochmal den Anfang nehmen? Der ist ja schon erstaunlich. Wieso hat Kindheit mit Heimat zu tun? Und da haben Sie ja einen Gedanken, der mir bisher noch nie begegnet ist, nämlich mit der Geburt fängt die Heimatlosigkeit an.
Richtig, ja. Niemand ist heimatloser als im Moment seiner Geburt. Ja? Er wird aus einem angenehmen, warmen Kontext herausgepresst. Er hat Licht um sich herum, Stimmen, die auf ihn einreden. Er wird angetatscht. Also etwas hat er überhaupt noch nie erlebt. Ja? Also man sollte die Sache mit dem Geburtsschock nicht zu leicht nehmen, auch nicht zu schwer. Es gibt schlimmere Traumatisierungen als den Geburtsschock, aber dass er immer auch die Seite einer leichten Traumatisierung hat, sollte man nicht vergessen. Und insofern, also normalerweise fragen wir jemanden, wo ist Ihre Heimat? Und dann meint man damit, wo sind Sie denn geboren? Ja. So, aber die Geburt ist in gewisser Weise das Gegenteil von Heimat. Das erste Heimatloswerden und eine neue Heimat finden müssen. Ja? Sich nämlich in der Außenwelt außerhalb des Mutterleibs zurechtfinden und dieser neuen Umgebung, wie ich das dann nenne, anwachsen. Und dieses neue Anwachsen, was eben nicht mehr ein rein physisches ist, wie man festgewachsen ist im Mutterleib, aber doch etwas in einem metaphorischen Sinne mit Verwachsenheit zu tun hat, das, sage ich dann, ist die erste Form von, ja, ich nenne das konkreter Heimat. Weil nämlich die vorige Heimat, der Mutterleib, als Heimat gewissermaßen ein Nichtort ist, ein Utopos, würde man das auf Griechisch nennen, der Gestalt, dass man da zwar drin ist, aber dass man die als Heimat gar nicht wirklich erlebt. Ja? Also nicht so, dass der vorgeburtliche Embryo überhaupt nichts empfindet, aber sehr defiziente Empfindungen hat. Das Sensorium wird erst voll entfaltet nach der Geburt, in gewisser Weise auch schon durch den Geburtsvorgang selber. Und ein volles Erleben gibt es erst hinterher.
Ja, Sie äußern da ziemlich viele Dinge, von denen ich mich frage, woher Sie das alles wissen. Denn Ihre Bezugspunkte sind dann meistenteils Freud. Es gibt übrigens dann auch Fußnoten in diesem Text, da Sie eben so betont haben, es sind Essays. Und das ist jetzt nur für die in den ersten Reihen. Es gibt auch diese Mega-Fußnoten, die wir alle kennen, so zwei Drittel Seiten. Aber das war nur eine Nebenbemerkung. Und ansonsten haben Sie sich...
Die Ihre abschreckende Wirkung nicht verfehlen.
Ja. Wir sind ja alle so pädagogisch. Aber ich denke, dass man über derlei Fragen ja dann auch die Neurologie oder die Neonatologie oder welche Wissenschaften immer hinzuziehen muss. Ich möchte nicht schon wieder sehr pädagogisch zitieren, dass die Mutterbrust ein geradezu tragisches Organ ist. Das habe ich auch noch nie gelesen. Also,
das ist ja auch gut. Steht nicht an jeder Litfaßsäule, was ich schreibe. Und daran ist mir auch gelegen, dass man das nicht alles schon irgendwo gelesen hat. Sie wollen jetzt wahrscheinlich wissen, was ich damit meine, mit dem tragischen Organ. Damit meine ich, dass in dem Maße, wie der Säugling das tut, wonach er benannt ist, nämlich saugen, Und das tut er zunächst mal an der Mutterbrust. Sich an dieses Organ gewöhnt. Das hat was zu tun mit dieser neuen Form von Anwachsen in der zunächst zutiefst fremden Umgebung. Und indem er sich daran gewöhnt, beginnt ganz sachte zugleich das Gegenteil, nämlich die Entwöhnung. Ja? Und dieses beides zusammen habe ich in einem übertragenen Sinne tragisch genannt, weil es weil dieser Konflikt in dem Sinne nicht vermeidbar ist. Ja? In dem Moment, wo die Gewöhnung einsetzt und für dieses Kind wichtig wird, geschieht etwas, was man eben nicht vermeiden kann. Der kann da nicht die ganze Zeit sein. Der wird zurückgestoßen und er kriegt das entzogen mehr und mehr. Und über diesen Entzug lernt er überhaupt erst so etwas kennen wie Objekte und Objektivität. Also zunächst mal Objekte. Objekte sind Gegenstände, sind Widerstände. Und nur über die Widerstandserfahrung gibt es so etwas wie Objekterfahrung. Ja? Der hat zunächst keinen Schimmer davon, dass es da eine integrale Person namens Mutter gibt. Ja? Deswegen saugt er genauso, wenn man ihn einer Amme an die Brust legt.
Also, das hat doch in dem Buch jetzt die Funktion des Einstiegs in das Thema und gleichzeitig erweckt es ein Verständnis für diese Art von Verlusterfahrung und diese Sehnsucht. Ja. Also für die Naturförmigkeit oder die Naturartigkeit, die auch in diesem Heimat empfinden, denken, sehnen, innewohnt, obwohl sie ja sicher der Meinung sind, und die restlichen Kapitel zeigen das ja auch, dass es sich hier, wenn wir es diskutieren, eigentlich eher um ein gesellschaftliches, politisches Problem handelt. Aber sie wollten am Anfang zeigen, man kann es ja auch als eine wenig verschleierte hegelsche Dialektik lesen, der Unmittelbarkeit und der nur mittelbar dann wieder zugänglichen Unmittelbarkeit und so. Ja. Aber der Einstieg ist insofern, ich sage mal, genial, weil er auf Abwägen plötzlich sozusagen eine Tiefe in den Begriff einführt, die ich gar nicht wüsste, wie man sie sonst einführen könnte, weil Zitate würden da gar nicht helfen. Ja? Also nicht viele Zitate, vielleicht ein paar von Bloch, aber nicht viele andere Zitate würden einem so eine Art Würde an diesen Begriff Heimat würden das damit verbinden können. Ja, war das schon die Absicht?
Ja, war die Absicht. Kann man sagen. Ich finde das auch ganz richtig mit dem Hinweis auf Hegel und die Unmittelbarkeit und die Vermittlung. Eine der Hauptthesen des Buches ist, Heimat gibt's eigentlich immer erst nachträglich. Immer erst dann, wenn man eine Verlusterfahrung gemacht hat. Ja? Also das Kind, jetzt reden wir mal nicht von der Geburt, sondern vom Kleinkind und dem Kind, was dann langsam größer wird, das erlebt seine unmittelbare Umgebung als etwas, was so ist, was erstmal gar nicht anders sein kann, wenn man nichts anderes kennt. Und erst über die Erfahrung, dass es auch etwas anderes gibt, erst über die Erfahrung, dass man davon in irgendeiner Weise getrennt wird, erst, Sie können so sagen, über die Erfahrung von Heimweh stellt sich die Erfahrung von Heimat ein.
Das klingt ja schön, aber wenn man das jetzt weiterdenkt, dann frage ich mich, müsste man dann nicht diejenigen, die in ihrer Heimatsehnsucht übertreiben, die über das Ziel hinausschießen, die falsche Unmittelbarkeiten anstreben, pathologisieren, müsste man sie nicht als Kranke behandeln? Kann man sie dann noch kritisieren oder erschöpft man sich nicht in einem unendlichen Verstehen?
Ich würde umgekehrt sagen, das ganz normale Heimatverständnis ist nie ohne einen pathologischen Zug. Pathos hat immer auch was, also Pathos heißt eigentlich Leiden, kann auch Leidenschaft heißen. Und die Heimaterfahrung, die sich über den Verlust einstellt, das war ja auch eine meiner Thesen, vielleicht haben Sie die auch noch nirgendwo anders gelesen, kann man gar nicht haben, also man kann Heimat zunächst mal gar nicht erfahren, ohne sie zugleich ein Stück weit zu überschätzen. Ja? Und damit ist sofort die Gefahr der Nostalgie, der Idyllisierung, des Kitsches und alles Mögliche gegeben. Die schwebt über uns allen. Und der weitere Umgang mit Heimat hat dann damit zu tun, diesen Gefahren nicht zu erliegen und diese Überschätzung zu überführen in eine Schätzung, in eine adäquate Schätzung. Ja? Und sich klarzumachen, so schön wie die Heimat als Verlorene erscheint, ist sie nicht. Ist sie nie gewesen. Und darüber zu reflektieren, dass diese scheinbare Schönheit und diese scheinbare Geborgenheit selber ein Stück weit erzwungen worden ist. Ja? Die hat was zu tun mit geprägt werden. Man ist von seiner Heimat geprägt und geprägt sein heißt einerseits mit etwas tief vertraut sein und heißt andererseits immer auch, wo Prägung ist, ist immer ein Moment von Gewaltsamkeit. Ja? Niemand wird irgendwo heimisch, ohne dort auch ein Stück weit diszipliniert zu werden. Und es ist nicht nur eitel Freude und Sonnenschein. Insofern war mir wichtig, dann zu unterscheiden Vertrautheit und in Anlehnung an Adorno Versöhntheit oder Versöhnung. Die Vertrautheit von Heimat ist nicht ein versöhnter Zustand. Es ist nie gewesen. Und wer die beiden verwechselt, ja, der erliegt dann der Sache.
Aber ist es nicht auch so, dass Sie einen Teil dieses Überschusses selbst produzieren durch Ihre Beispiele? Also ich lese hier, Adorno hatte eine beneidenswert privilegierte Kindheit. Ja, also ich hätte keine Kindheit, so wie die von Adorno haben wollen, weil ich auch die Spätfolgen kenne oder lesend erfahre. Und dann haben Sie das Gegenbeispiel. Wer nichts anderes kennt als kalte Räume, karge Möbel, einen bestimmenden Vater, eine unterwürfige Mutter, 10 Geschwister, anstrengende Feldarbeit, ungesunde Nahrung, regelmäßige Gebete und Bücklinge vor Respektspersonen, der erlebt solche Dinge als selbstverständlich. Also Sie machen jetzt eine unglaubliche Spanne auf und es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass dieser Mensch, den Sie als die unglückliche Variante kennzeichnen, dort auch heimisch werden kann, in religiösen Gemeinschaften zum Beispiel. Und ja, dazwischen gibt es doch ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Richtig, genau. Ich habe diese Spanne aufgemacht, zwischen der es lauter verschiedene Möglichkeiten gibt und absichtlich 2 Extremfälle benannt. Also das mit der privilegierten Kindheit, ob Sie die selber gerne gehabt hätten, ist eine ganz andere Frage. Ja. Nicht? Vielleicht, also ich bin auch nicht besonders scharf drauf, nachträglich eine privilegierte Kindheit gehabt zu haben. Aber derjenige, den ich da zitiert habe, einen gewissen Adorno, der hatte die. Und trotzdem, gleich im nächsten Satz sage ich, und auch da ist es nicht ohne Disziplinierung und kleine Gewalttätigkeiten und alles Mögliche abgegangen. Und umgekehrt das Gegenbeispiel, ja, von dem, der in kalten Räumen und mit Bücklingen vor Respektspersonen etc., der nichts anderes kennt, für den hat diese Umgebung eine Form von Vertrautheit, weil er eben nichts anderes kennt.
Ja, aber unterschätzt.
Die gar nicht möglich ist, ohne, psychologisch gesprochen, libidinöse Besetzung. Es geht gar nicht anders.
Ja, das sind jetzt immer diese Sätze, die Sie sagen. Es geht gar nicht anders und es ist immer so und es ist tragisch. Und Kinder lesen ja auch Märchen oder fantasieren oder was auch immer. Also man hat hier nur nicht nur den einen Bezugspunkt.
Nö. Die lesen Märchen, ja. Was wollen Sie damit sagen?
Ja, damit will ich sagen, dass jetzt nur diese pure, dieses sozialpädagogische Horrorszenario, was Sie hier schildern, ja nicht das Einzige ist, wie man Identität und Vertrautheit bilden kann. Man könnte sich auch flüchten.
Ja, also das führt uns vielleicht, diese Argumentation kann man an verschiedenen Punkten ansetzen. Und wenn man die Rezensionen zu diesem Buch sich bei perlentaucher.de ansieht, dann merkt man auch Unzufriedenheit in vielfältiger Art mit diesem Text, was sicher für seine Qualität spricht, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Denn gute philosophische Bücher können gar nicht richtig verstanden werden. Die müssen einfach wiederholt werden, die müssen nochmal gesagt werden. Und Sie haben ja am Anfang gesagt, es sei ein Essay. Ein Essay besteht darin, Dinge wegzulassen und eben nicht enzyklopädisch zu sein, nicht vollständig in den Fußnoten. Aber trotzdem gibt es ja eine Verpflichtung des Essays, gültig zu sein, irgendwie etwas zu sagen, was triftig ist. Ja, auch ein schönes Wort von Adorno. Und diese Triftigkeit, wie stellt sie sich für Sie her? Wie stark ist jetzt zum Beispiel bei Ihnen selbst der Zwang, die Einladung oder die Gewohnheit, eher Adorno und Bloch zu zitieren, als auf eine Filmserie wie Die Heimat von Edgar Reiss zu verweisen oder Analysen dazu? Also wie stark ist Ihr Bildungskanon ausreichend bei Ihnen selber? Also wie empfinden Sie da Defizite oder haben Sie die sozusagen die Texte, sozusagen, die Sie ja ganz offensichtlich ins Gespräch Ihre eigenen Texte einladen, die ganz nah dabei stehen? Also selbst wenn Sie die eine oder andere Fußnote detaillieren, merkt man doch, es zieht sich doch eine nähere Verwandtschaft und ein innerer Dialog mit solchen Schriften durch. Ist das befriedigend oder an irgendeiner Stelle auch von der Angst geprägt oder vielleicht von der kleinen Befürchtung, etwas zu verfehlen, etwas zu verpassen, was zum Beispiel in der Kunst und in der Musik, in der Filmkunst passiert?
Ich bin eigentlich nur aus Defiziten zusammengesetzt. Da habe ich gar keine Schwierigkeit, das zuzugeben. Und ich glaube, wer Defizite nicht spürt, dem fehlt was. Ja?
Sie sind so verständnisvoll.
Also, ja. Gut, warum habe ich Reiz nicht zitiert, nicht mit reingenommen? Ich habe nicht die ganzen Reiz-Serien gesehen. Ich habe die zweite Heimat habe ich mit besonders großem Interesse verfolgt, weil ich mit dem Hauptdarsteller mal Theater gemacht habe. Der hat mal Theater gespielt, als ich Regie gemacht habe. Das hat mich sehr interessiert. Ich fand das sehr spannend. Und ich stehe manchmal vor der Frage, kann ich jetzt oder soll ich jetzt in einem Essay so ein großes Fass aufmachen wie diesen Heimatkomplex von Reiz. Und da ist meine Art zu schreiben eigentlich oft die der Vermeidung. Ich denke nicht im Sinne von Konfliktvermeidung und von Vermeidung heikler thematischer Gesichtspunkte, aber Vermeidung im Sinne von Materialfülle. Da mache ich in der Tat gelegentlich einen Bogen drum. Wenn ich denke, dass das, was ich sagen möchte, sich auch ohne diese Fülle sagen lässt. In diesem Fall kam bei diesem Text, bei dem von vornherein klar war, es wird ein kurzer Essay, kam auch noch ein bestimmtes Zeitmanagement hinzu.
Dann will ich die Frage nochmal umgekehrt formulieren. Wenn Sie schreiben, warum zitieren Sie dann überhaupt? Also ich meine, an welcher Stelle sozusagen kommt das Bedürfnis auf und warum jemanden hineinzubeziehen?
Ja.
Einzubeziehen.
Das kommt relativ spontan. Ja? Also wahrscheinlich haben Sie jetzt den Verdacht, Adorno musste sein, weil der irgendwie für mich eine große Autorität ist und also muss ich da meinen Bückling machen, ja? Bückling vor Respektspersonen. Hm. Ich kann ganze Bücher schreiben, wo der nicht drin vorkommt, also das muss nicht sein bei mir. Es hat sich relativ spontan ergeben, vielleicht auch durch Nachhall von Lehrveranstaltungen, in denen dieses Amorbach mal vorkam und wo ich merkte, das ist ein Text, über den man eine ganze Menge über diesen Autor erfahren kann, wo der sich auch selber unheimlich angreifbar macht. Und nicht immer nur gepanzerte Formulierungen, wie in seiner negativen Dialektik, vorträgt. Und ja, solche Dinge, Nachwirkungen von Diskussionen, führen dann bei einem Essay relativ spontan dazu zu sagen, das zitiere ich jetzt, das nehme ich rein und anderes lasse ich weg. Ja. Also gut, irgendwann kam die Frage, was macht man mit dieser berühmten Bloch'schen Formel, ja, Heimat ist das, was allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Das ist eine tolle Formel, finde ich nach wie vor wunderbar, aber ist natürlich auch dadurch etwas entwertet, dass sie inflationiert ist und an jeder Stelle zitiert worden ist. Hätte ich sie nicht zitiert, dann wäre sofort die Frage gewesen, tja, wo ist sie denn? Hm? Genauso wie mir einige nachgetragen haben, wieso denn dieses Amorbach, aber Benjamins Berliner Kindheit um 1900, ja, wo ist die denn? Hm?
Und wo ist sie? Ich meine, ja. Wie steht es um sozusagen den ja notwendig gegebenen Dialog dieser Schrift mit anderen Schriften? Also da muss man ja so eine Art Ökonomie halten. Also Sie haben ja schon gesagt, das Weglassen ist ganz wichtig. Gibt es einen Subtext in diesem Buch?
Hat zum Beispiel damit zu tun, dass die Berliner Kindheit in einem früheren Buch, in meiner Philosophie der Sensation, eine Rolle spielt. Warum jetzt wieder an diesen Autor anknüpfen? Warum nicht mal einen anderen, der unter dem Gesichtspunkt Kindheit vielleicht ein bisschen unterbelichtet ist. Ja? Alles stürzt sich auf die Berliner Kindheit von Benjamin, ist ein toller Text, keine Frage, den ich viel stärker finde als manche seiner sehr hochgelobten Schriften. Und trotzdem ist dieses Amorbach für mich ein vielleicht unterschätzter Zugang zu Adorno. Ja? Also wenn man schon nach diesen pädagogischen und in die Philosophie einleitenden Gesichtspunkten fragt, dann hat das vielleicht eine Rolle gespielt.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ich würde das auch so interpretieren, dass man also den Leuten, die dann später mal die historisch-kritische Ausgabe macht, nicht allzu viele Hilfestellungen gibt, ja, sondern dass man die auch ein bisschen rätseln lässt und sozusagen, wie kommt er jetzt darauf und warum fehlt das andere, wo er es doch früher gemacht hat. Aber wenn man dann so eine Brücke schlagen kann, er hat schon vor 10 Jahren darüber und jetzt wieder und so, das ist ja auch ein langweiliger Diskurs, den man damit produziert. Also dieses Versteckspiel mit dem Leser, das macht ja auch Vergnügen.
War von mir jedenfalls nicht als Versteckspiel
intendiert. Ich dachte, ja, dann bleibt doch nur das Belehren. Oder was? Wie ist Ihre Haltung zum? Sie wollen amüsieren. Sie schreiben ja sehr elegant, sehr gut. Es ist ein Essay, ja, es ist ein gut geschriebener Essay. Ich meine, das macht Vergnügen. Und Sie haben vorhin schon nebenbei zugegeben, dass Sie immer auch ein bisschen mit erziehen wollen. Jetzt wollen Sie aber nicht.
Moment, erziehen. Naja, pädagogisch, ja, erziehend. Ja. Also sagen wir, also erziehen klingt natürlich jetzt strenger, als ich es gemeint habe. Etwas anregen. Öffnen. Ja, Sie hatten viel... anregen, allemal, gelegentlich auch aufregen, im schlechten wie im guten Sinne.
Ja, warum, was, da gibt es aber einen Unterschied jetzt zwischen anregen und aufregen.
Ist richtig.
Anregen ist das, was ich vorhin mit dieser Zeitlektüre meinte. Aufregen ist etwas, was andere Leute vielleicht dazu ermuntert, stärker nachzudenken und dagegen zu schreiben.
Ja.
Das ist doch eine wichtigere Funktion, oder?
Sehe ich auch so, ja. Aber, also sagen wir mal so, Provokation als Selbstzweck liegt mir relativ fern.
Es passiert Ihnen aber schon häufiger, dass Sie provozieren.
Ja, das kann man ist ja nicht selber so kontrollieren. Nee, kann man nicht. Also sagen wir mal so, eine bestimmte Gedankenführung. Ja, und Gedankenführung wäre vielleicht auch ein Wort, was mir angenehmer ist als erziehen, nämlich mitnehmen auf eine gemeinsame Entdeckungsreise, wo ich versuche, irgendetwas aufzudecken, was noch nicht überall steht, wo man also das Risiko eingeht, dass man das noch nicht woanders vorher gelesen hat. Also das würde ich unter pädagogisch verstehen und nicht, ich stelle mich hin und bin jetzt der Erzieher und mache euch allen zu, euch alle zu Adorniten, zu Blochianern und sonst etwas.
Also so eine gewisse Wahlverwandtschaft zu Adorno sehe ich in Ihrem Sprachgestus. Ja, doch. Also sowohl in Satzstrukturen wie auch in diesen sehr apodiktischen Kindheit, Nation, Globus. Und ich hatte mich so erinnert gefühlt an Minima Moralia. Aber der Autor muss ja nicht alles über sich selbst wissen. Mhm. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie die heideggerischen Winke für sich in Anspruch nehmen würden.
Wen? Heideggerische?
Die Winke.
Gar nicht.
Ach so. Ich wollte Ihnen ja nur einen schönen Begriff liefern, diese pädagogische Frage.
Ich habe noch eine andere Frage zu dieser Gedankenführung, was ja jetzt, wenn man die Substantivierung Gedankenführer mal beiseite lässt, eine schöne Vokabel ist. Auf der Seite 71, also jetzt wirklich eine echte Frage, aber ich muss ein Zitat vorlesen. Diese Dimension des Nationalen drifte die Diskussion sogleich ab, sobald das Stichwort Heimat fällt. Von der NPD bis zu den Autonomen, von der Bertelsmann Stiftung bis zur Zeitschrift Konkret reicht die Unfähigkeit, Heimat anders wahrzunehmen, denn als überspannte Heimat. Das ist der fatale Konsens im Dissens. Die fixe Idee, Nationalstolz sei eigentlich nur ein anderes Wort für Heimatbewusstsein. Das ist so ein Satz, der mir jetzt nur sagt, dass der Autor hier überhaupt nirgendwo hingehören will. Und die überspannten Leute, egal wo sie politisch stehen, alle in die Ecke verweist. In dieselbe. Ist das nicht eine, sagen wir mal, eine philosophisch vielleicht verständliche Abwehrreaktion, die aber politisch irgendwie nicht richtig lebbar ist, die einem ja gar keine Position gibt?
Nur die eigene Position folgt ja im Umkehrschluss daraus, nämlich, dass man Heimat und Nation sorgsam voneinander zu unterscheiden hat und dass man auf dieser Basis dann über beide reden kann. Nicht? Ich meine, ich habe ja auch nicht einfach Nation als den Buhmann oder den Satanas dargestellt, sondern als eine Einrichtung, ohne die wir auf längere Sicht ja überhaupt gar nicht auskommen, ne? Weil sie ein infrastruktureller Zusammenhang ist, ohne den wir überhaupt gar keine Institutionen hätten, ne? Angefangen von den Bildungsinstitutionen, der Versorgung, sei es der materiellen Versorgung, sei es der medizinischen Versorgung und so weiter und so fort.
Ja, Sie sagen ja, dass der Nationalstaat sei auch als eine vorübergehende Phase einmal diagnostiziert worden, aber ganz offensichtlich überlebt er, und dann versuchen Sie den Gründen nachzuspüren, warum er überlebt, eben aus den genannten. Aber ich vermute mal, ein Franzose würde an dieser Stelle affirmativer mit dem Wort Nation umgehen können, auch kritischer, bürgerlicher.
zumindest unbefangen an, ja, würde ich sagen. Nicht? Das hat damit zu tun, dass der Nationenbegriff in Frankreich ganz stark an die Französische Revolution gebunden ist, dass ja die Nation sich in der Revolution formiert hat damals und in einem etwas laxen Sinne zunächst mal gar nichts viel anderes bedeutet hat als der dritte Stand. Ne? Mhm. Das hatte ja noch nicht gleich diesen völkische Schlagseite. Also es gab wohl sehr früh dann auch schon völkische Untertöne, aber die waren eben nicht Haupttöne. Mhm. Und in Deutschland ist, können wir auch nicht von der Geschichte des Nationenbegriffs absehen. Und deswegen haben wir da eine besondere Befangenheit.
Ja, und zu dieser
und auch zu Recht. Und da kann man nicht einfach sagen, die müssen wir jetzt mal loswerden, seien wir mal wieder völlig unbefangen und kommen in der Normalität an, wie das heutzutage so schön heißt. Nicht? Bei den ganz normalen Nationen, da frage ich mich immer, welche Nation ist eigentlich normal?
Ja. Ja? Naja, aber
das englische Empire, die USA, Frankreich, Russland, ja? Also was ist denn eine normale Nation?
Ja gut, aber Sie gehen gar nicht darauf ein. Also an dieser Stelle sind Sie so ein Dr. Germanicus, Sie reden zu Ihrem deutschen Volk und zu dessen Tradition. Und ich meine, die SA-Entscheidung hätte an dieser Stelle auch bedeuten können, auf die Polen einzugehen, die einen ganz anderen und ganz sehr wichtigen Nationenbegriff haben, aus einer ganz anderen Geschichte, die Franzosen, eventuell die Belgier.
Also Franzosen kommen vor.
Die Reflexion, habe ich das überlesen.
Nein, Sie haben ja übrigens...
Das könnten Sie bestätigen.
Ja, ich wollte Sie nämlich gerade fragen, warum Sie diesen schönen Begriff Grande Nation für völlig überzogen halten.
Ach, da habe ich es.
Genau. Ja. Grande Nation kommt sogar vor. Ich habe es umgekehrt gesagt. In bestimmter Weise ist jede Nation Grande Nation, weil sie automatisch etwas mit sich bringt oder etwas erzeugt, nämlich einen bestimmten Nimbus von Größe, von Nationalfeiertag, von Nationalflagge, von Nationalhymne etc. Und damit ist von vornherein diese Aura des Großen drin, sodass das Wort Grande Nation eher so etwas ist wie eine Tautologie. Ich habe nicht gesagt, dass es völlig überzogen ist. Und das war auch keine Franzosenschelte, sondern hätte nichts gemacht oder macht nichts.
Meine eigene Meinung zu Frankreich, aber wenn ich hier abliefern würde, das wäre abendfüllend.
Gut, nicht? Also ich habe eigentlich was anderes gesagt. Grande Nation ist in gewisser Weise eine Tautologie.
Ja, was mich ein wenig irritiert hat, Sie reden schon auch dann und wann von der Größe und Kleinheit der Länder und darüber, warum Holland jetzt eine Nation ist oder keine. Mhm. Was ist das mit dem Größenargument? Da kommt dann auch noch Monaco vor, der Vatikan. Ja. Dem konnte ich nur schwer folgen.
Ist ein Staat, ne? Der Vatikan.
Ja, aber keine Nation.
Hat man schwer, es dem Vatikan zu unterstellen, ne? Nein, da ging es um diese Zufälligkeiten, historische Zufälligkeiten. Ja? Es gibt keinen zureichenden Grund dafür, also aus Argumenten des Bevölkerungsquantums oder des geografischen Umfangs, dass das eine ein Nationalstaat ist, nämlich die Niederlande etwa, und irgendetwas anderes wie Bayern halt nur ein Bundesland bei uns.
Ja. War ja auch mal Staat.
Vollkommen richtig. Umso zufälliger, also historisch zufälliger, ja, durch kontingente historische Ereignisse ist es so gekommen, dass relativ kleine Gebilde Nationalstaaten sind und etwas größere Gebilde Landschaften oder Teile eines Landes. Ja? Also ich meine, so etwas wie der Teutoburger Wald, ja? Das ist gar nichts davon. Und trotzdem ist es eine Art Land, ja, es ist eine Art Landschaft. Es ist weder ein Bundesland, noch ist es eine Nation oder irgendetwas. Es ist eine Landschaft.
Also jetzt frage ich mich, also ich wollte eine Frage mehr nochmal zur Methode stellen, wenn mich das jetzt auch eben profund gelangweilt hat. Der, was ist das sozusagen die philosophische Rede? Würden Sie sagen, sie ist analytisch, sie ist diagnostisch, sie ist beschreibend, sie ist Widersprüche artikulierend? Hätten Sie da würden Sie da irgendwie einen Satz sagen wollen oder würden Sie das miteinander verweben oder auch gar nichts dazu sagen wollen? Kann man ja, als Essayist muss man das nicht ausweisen, sozusagen, wie man verfährt. Aber ich fände es trotzdem interessant zu wissen.
Na, ich würde mich auf das Adjektiv kritisch zurückziehen, im Sinne von Krinane. Ne? Also des Beurteilens. Krinane heißt eigentlich auseinanderhalten, scheiden heißt es ursprünglich. Ne? Deswegen ist die kritische Situation die entscheidende, da wo sich die Dinge zuspitzen, wo sie auf Spitz und Knopf stehen und es dann so oder so wird. Also in diesem weiteren Sinne würde ich das kritisch nennen und das ist dann sowohl analytisch als auch gelegentlich synthetisch. Mir liegt auch sehr viel an der Synthese oder sagen wir vielleicht besser Synopse, Zusammenschau von scheinbar entlegenen Dingen, von Dingen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Ja? Und der ganze Aufbau dieses Essays hat etwas Synoptisches, wenn ich auf der einen Seite von Kindheit und der Privatsphäre eines Weinhändlersohns erzähle und auf der anderen Seite von Globus und von der Art und Weise, wie der Braunrasierer zusammengesetzt wird. Ne? Ja, nämlich weltweit, ne, um gleich diese Story zu erzählen, der Activator, ne, wird hergestellt in Tschechien, in Marokko, in China und in Schweden. Ne? So, und dann werden die Teile im Hauptwerk, im Odenwald, angeliefert. Nee, ja, aber da, genau, dicht daneben. Das war mir natürlich ein Spaß, dass das da um die Ecke ist. Ne? Werden da zusammengesetzt, ja, und kriegen dann aufgestempelt Made in Germany. Ne? Und außer diesem Stempel ist nichts in Deutschland gemacht worden.
Also ne?
Außer die Kartons auspacken.
Mhm. Also es geht übrigens noch besser, er kann auch innerhalb von 3 Zeilen von Prostitution zu Adornos Klavierkomposition kommen. Also das geht auch.
Mhm. Ja. Woran arbeiten Sie jetzt?
An Überlegungen zu Traum, Trieb und Sprache.
Also ich wollte eigentlich mit Ihnen jetzt über Fußball reden.
Ist okay. Ist okay, ja, das ist ja dicht dabei.
Ja, eben. Ich wollte nämlich wissen, ob Sie das vor oder nach der WM letztes Jahr geschrieben haben.
Was ist denn Ihr Tipp?
Mein Tipp ist davor.
Richtig.
Ja. Ja, denn das ist ja sicherlich bekannt. Danach wurde ja allgemein diskutiert, ob wir denn nicht doch jetzt eine normale Nation sind. Ja. Und das Argument, würde es Sie jetzt überzeugen oder nach wie vor nicht?
Nein. Also vielleicht sollte ich noch ein paar erläuternde Worte dazu sagen. Ich habe mal spaßeshalber richtig recherchiert. Das habe ich nämlich auch getan. Ich habe bei Bayern München angerufen. Nachdem ich das Gerücht gehört hatte, dass die alle ihre Fußballer, die sie einkaufen, ablichten, also fotografieren, als Gschärte, ja, in Lederhose, Trachtenjanka und mit einem Weißbier in der Hand. Das Gerücht sagte auch noch, dass sie noch den Hut mit dem Gamsbart aufhaben. Letzteres hat sich als unwahr herausgestellt. Die waren sehr unsicher, als ich dort anrief und sagte, ob sie mir bestätigen könnten, dass das so sei, dass also alle Spieler, ja, also Brasilianer, ne, Zé Roberto und so weiter, als Gschärter, ne? Ob das stimme. Naja, das ist so ein Spaß bei uns. Ja, das kann ja sein, sagte ich. Ich wollte wissen, ob das stimmt. Ich hätte das gehört. Ja, aber wirklich, da schmunzeln alle drüber. Wofür wollten Sie das eigentlich wissen? Dann habe ich gesagt, ich mache da eine soziologische Untersuchung und wollte da Essay, wollte ich nicht sagen, ich gebe es zu. Und wüsste gerne, ob diese Information, die ich da bekommen hätte, zuverlässig sei. Und dann wurde mir das da also von der Öffentlichkeitsabteilung bestätigt und jedes Mal, in jedem Satz erneut wieder gesagt, es sei doch bloß ein Spaß. Für mich war die ganze Sache eben interessant, weil bei Bayern München, also Bayern hat nur was ganz Lokales, nicht nur, dass in diesem Namen eine Region benannt ist, sondern auch ein bestimmter Menschenschlag. Und es kommt her als eine, also der Name suggeriert eine Lokalkultur und es ist bekannt, außer Beckenbauer gibt es überhaupt nirgends da mehr in Bayern. Ja? Also nicht mal mehr in den höheren Verwaltungsrängen, vielleicht noch im Sekretariat. Und dann eben den Fanclub. Ne? Und was mich interessiert hat, war dieses Zusammenwirken von Globalisierung und Lokalität. Ja? Also das, was man Glokalisierung nennt. Nämlich die Tatsache, dass einerseits ohne die beschränkten lokalen Fans das alles nicht funktionieren würde. Und dass auf der anderen Seite weltweit eingekauft wird und man dann eine globale Besetzung bei solchen Vereinen hat. Und
so what? Ich habe da nicht verstanden, was da interessant dran ist. Also das ist halt so, das ist ein witziges Faktum sozusagen in dieser Welt, dass es so Glokalisierungsphänomene gibt. Aber also ich bin nun kein Fußballfan, aber ich verstehe nicht, was das rauskitzeln soll sozusagen, dieses Argument oder diese Geschichte.
Das Absinken der Reputation der Nation. Ja? Also Sport ist ein gewisser Gradmesser dafür, dass das Aufeinandertreffen der Nationen nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie in den 30er bis 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Dass überall, jetzt sei es bei den Radfahrern, sei es bei den Tennisspielern, sei es bei den Fußballern, ganz andere Konstellationen auftreten. Ne? Also Firmen, die Sachen sponsern und dann ebenfalls global ihre Cracks da einkaufen und zusammensetzen. Und dass an der Stelle also die Nation längst nicht mehr diese Bedeutung hat, die sie mal hatte. Und dass dann danach die Fußball-Weltmeisterschaft stattfand. Sie haben vollkommen recht, ich wäre natürlich drauf eingegangen, wenn sie schon gewesen wäre. Ne? Drauf eingegangen, denke ich, hat ziemlich wenig damit zu tun, dass wir seitdem ein neues, normales Nationalgefühl hätten, sondern ist eine gewisse Neuigkeit gewesen, dass eine Form von, na, nennen wir es, eine neue Form von Standortpolitik sich relativ erfolgreich und ja auch relativ friedlich zu diesem Zeitpunkt hat durchsetzen und etablieren können. Ja? Das hat viel zu tun mit Standort mit Logo und vor allen Dingen mit einem neuen Zusammenspiel von Lokalität und Medialität. Also die ganze Sache, dass inzwischen die Fußballstadien immer mehr eingerichtet sind nach Fernsehbedingungen, ja? Dass man also wirklich beim Fernseher in der ersten Reihe sitzen kann und so etwas. Und deswegen diese ganzen Stadien künstlich verkleinert worden sind, statt vergrößert. Und dass die Leute anreisen, um gemeinsam vor der Leinwand zu sitzen. Ja? Englische Fans, die nach Berlin reisen, um unter den Linden gemeinsam auf der Leinwand ihre Nationalmannschaft zu sehen und so etwas. Das sind interessante neue Phänomene. Das wäre interessant, dem da nachzugehen, was das zu bedeuten hat. Müssen wir aber hier nicht tun. So
nee, das
brennt, interessiert auch, mich Fußball dann
ja,
auch
wieder gut, aber, nicht. An der Stelle würde ich dann sagen, dann ist das Reden über den Fußball wirklich ein Schweigen vom Krieg.
Ja, also, ja.
Dann müsste man über Jugoslawien reden und über was Teveleit analysiert hat, wie die sozusagen diese zwangsweise getriebene Nationalisierung im Sinne auch einer Dichotomisierung von Völkern, könnte man auch über Israel reden, also wie solche Prozesse irgendwie Treiber und Getriebene ununterscheidbar irgendwie gegeneinander setzen und das alles häufig mit Berufung auf so etwas wie Nation oder nationale Zusammengehörigkeit. Und das kommt nicht vor, das kann man jetzt Ihrem Buch nicht vorwerfen, aber wenn Sie jetzt noch ganz viel länger mit dem Fußball reden, dann würde ich das irgendwie...
Na, also ich bin danach gefragt worden, muss
ja,
ich sagen.
Ja, ne? Ja, ja. Ja, mehr aus, ja, aber das unbedingt. Nur so als Schlenker, ich wollte ja eigentlich nach dem nächsten Buch fragen. Das nächste Buch ist, willst du dich darauf einlassen oder hast du immer noch eine Frage zu diesem? Ja, so ein kurzes Buch, so viele Fragen.
Ja, denn Sie erfinden ja in den letzten 3 Zeilen auch noch einen Heimatbund.
Ja gut, das müssen wir noch bringen. Das Ende ist sehr schwach, oder? Also diese letzte Zeile, nein, das Ende ist wirklich schwach. Also das ist irgendwie der letzte Satz. Wie wäre es, diesen Bund nicht länger nationalstaatlich zu fassen, sondern als einen Bund von Heimaten und damit dem Wort Heimatbund eine Wendung zu geben, wie sie sich alle bestehenden Heimat- und Vertriebenenverbände nicht träumen lassen. Na gut, das ist ein bisschen witzig, aber
also
das hört dann einfach
nicht
auf.
Nicht nur schwach, sondern auch witzig. Immerhin.
Ja das rettet es ein bisschen.
Naja, muss man natürlich wissen, was der Satz davor war. Ne?
Und der Satz davor und der Satz davor. Und dann muss man das ganze Buch lesen.
Also direkt davor kommt
ich auch
Kant,
gar nichts.
Nur zur Information.
Ja, sicher. Da geht es um
Weltgesellschaft als Völkerbund, ja.
Um die kantische Idee des Völkerbunds. Und einfach um den, also dieser Völkerbund war natürlich bei Kant nationalstaatlich gedacht. Ne? Und dem wird hier in Frageform die Überlegung entgegengesetzt. Also der Völkerbund war natürlich zugleich eine utopische Perspektive des allgemeinen Friedens. Ne? Das ist die berühmte kantische Friedensschrift. So, und Kants Vorstellung, wenn wir es schaffen, einen Völkerbund herzustellen, der seinerseits nicht wieder durch eine Überinstanz und durch übergeordnete militärische Gewalt etc. zusammengehalten wird, sondern ja in der kantischen Hoffnung letztlich durch Einsicht, die sich in humanen Verträgen niederschlägt, dann könnten wir zu so etwas kommen wie einem allgemeinen Frieden. So, und dem habe ich nur in Frageform die in der Tat nicht mehr ausgeführte Überlegung entgegengesetzt oder hintendran gesetzt, dass man, wenn man hier statt Nationalstaaten sagen würde, Heimaten, hätten wir das Wort Heimatbund. Und dieses Wort Heimatbund hätte dann einen ganz anderen Sinn als dieses Wort ansonsten in unserem Sprachgebrauch hat. Und das ist durchaus eine gewisse Absicht von mir, bekannten Worten einen etwas anderen Sinn zu geben.
Ja? Deswegen haben wir das Geheimnis gelüftet, warum Herr Türke so erfolgreich missverstanden wird. Also das meine ich ganz im Ernst. Das ist wirklich ein Erfolg, solche Wörter aus ihrem journalistischen, politischen und sonst wie eingefahrenen Gebrauch herauszureißen. Mhm. Aber es ist ein sozusagen Erfolg in der Erfolglosigkeit. Also so etwas wird sich nicht durchsetzen. Das bleibt eine witzige Bemerkung, oder?
Das wird ja, also ich schiele natürlich nicht immer nach den stärkeren Bataillonen, das ist wahr. Es geht aber nicht nur darum, einen Witz zu machen, sondern dadurch, dass man einen neuen Kontext herstellt, allenfalls Witz in einem etwas weiteren Sinne. Ja? Also nicht nur, haha, ich habe einen Witz gemacht, sondern es geht dann darum, durch diesen neuen Kontext ein Wort wieder zu etwas zu machen, was zum Denken nötigt. Und das finde ich eine genuin philosophische Aufgabe. Ja? Ob ich mich damit durchsetze, ja du liebe Güte, das weiß ich nicht. Also ich meine, es gibt Worte, wo man sich an den Kopf fasst, warum die sich durchgesetzt haben. Ja? Also jetzt nicht nur in Differenz zum Beispiel.
Ein neues Thema. Ich glaube, wir sind soweit, dass wir Christoph Türke mit diesem schönen Schlusswort danken können. Vielen Dank. Okay. Musik.